Die Königinmacherin. Unter der sengenden Sonne von Dorne maß man Reichtum nicht nur in Gold, sondern ebenso in Wasser, und jede Quelle wurde gut bewacht. Der Brunnen bei Shandy Stone war allerdings vor 100 Jahren versiegt, und seine Wächter hatten sich einen feuchteren Ort gesucht, und ihre bescheidene Festung mit den kannelierten Säulen und dreifachen Bögen aufgegeben. Daraufhin waren die Sande herangekrochen, um zurückzuerobern, was ihnen gehörte. Arianne Martell traf bei Sonnenuntergang, als der Westen ein Wandbehang aus Gold und Purpur war und die Wolken roter strahlten, mit 3 und Silber ein. Die Ruinen schienen ebenfalls zu leuchten, die eingestürzten Säulen schimmerten rosa, rote Schatten erstreckten sich über die aufgebrochenen Steinböden, und die Sande selbst verfärbten sich von Gold zu Orange und dann in Purpur, während das Licht schwand. Garin war bereits vor einigen Stunden angekommen und der Ritter namens Dunkelstern am Tage zuvor. »Schön hier«, bemerkte Drei, während er Garin beim Tränken der Pferde half. Sie hatten Wasser mitgebracht, die Sandrösser von Dorne waren schnell und ausdauernd und konnten noch viele Meilen zurücklegen, wenn andere Pferde längst aufgeben mussten. Doch ohne Wasser konnten auch sie nicht laufen. »Woher kennt ihr diesen Ort?«
»Mein Onkel hat mich einmal hergebracht mit Thyene und Sarella.«
Bei der Erinnerung daran lächelte Ariane.
»Er hat Vipern gefangen und Thyene gezeigt, wie man ihnen am sichersten das Gift abzapft. Sarella hat Steine umgedreht und Sand von den Mosaiken gefegt und wollte alles über die Menschen wissen, die einst hier gelebt haben.«
»Und was habt ihr getan, Prinzessin?« fragte Sprenkelsilber.
»Ich habe neben dem Brunnen gesessen und so getan, als habe mich ein Raubritter verschleppt, um mit mir anzustellen, was er will«, dachte sie. »Ein großer, harter Mann mit schwarzen Augen und spitzem Haaransatz.«
Die Erinnerung erfüllte sie mit Beklommenheit.
»Ich habe geträumt«, antwortete sie, »und als die Sonne unterging, habe ich zu Füßen meines Onkels gesessen und um eine Geschichte gebettelt.«
»Prinz Oberin kannte jede Menge Geschichten.«
Garin hatte sie an jenem Tag begleitet. Er war Ariannes Milchbruder und sie waren unzertrennlich gewesen, seit sie laufen konnten.
»Er hat von Prinz Garin erzählt. Daran erinnere ich mich, von dem, nach dem ich benannt wurde.«
»Garin der Große«, meinte Drei, »das Wunder von der Räune. Genau der. Er ließ Valyria erbeben.«
»Sie bebten«, erwiderte Herr Gerold, »und dann brachten sie ihn um. Wenn ich 250.000 Männer in den Tod führte, würden sie mich dann Gerold den Großen nennen?« er schnaubte. »Ich bleibe lieber der Dunkelstern, denke ich. Zumindest gehört der Name mir.«
Er zog sein Langschwert, setzte sich auf den Rand des versiegten Brunnens und begann, die Klinge mit einem Ölstein abzuziehen. Ariane beobachtete ihn wachsam. »Er wäre hochgeboren genug, um einen würdigen Gatten abzugeben«, dachte sie. »Vater würde zwar an meinem Verstand zweifeln, aber unsere Kinder wären so schön wie die Drachenlords.« Wenn es einen ansehnlicheren Mann in Dorne gab, so kannte sie ihn nicht. Sir Gerold Dane hatte eine Adlernase, hohe Wangenknochen und ein energisches Kinn. Sein Gesicht war glatt rasiert, doch das dichte Haar fiel wie ein silberner Gletscher bis zum Kragen herab, von einem mitternachtsschwarzen Streifen geteilt. Um den Mund hat er einen grausamen Zug, und seine Zunge ist noch grausamer. Wie er so dasaß, sich in der untergehenden Sonne als Silhouette abzeichnete und seinen Stahl schärfte, sahen seine Augen schwarz aus, doch sie hatte sie schon in besserem Licht gesehen und wusste, dass sie Purpuren waren, Dunkelpurpuren, dunkel und zornig. Er musste ihren Blick gespürt haben, denn er blickte von seinem Schwert auf, sah sie an und lächelte. Ariane fühlte Hitze in ihrem Gesicht aufsteigen. »Ich hätte ihn nicht mitnehmen sollen. Wenn er mir in Aris Gegenwart einen solchen Blick zuwirft, wird Blut in den Sand fließen.« Wessen vermochte sie nicht zu sagen. Der Tradition nach waren die Männer der Königsgarde die besten Ritter der 7 Königslande. Doch der Dunkelstern war der Dunkelstern. In den dornischen Nächten wurde es auf den Sanden kalt. Garin sammelte Holz,
ausgeblichene weiße Äste von Bäumen, die vor 100 Jahren vertrocknet und abgestorben waren. Drei schichtete das Brennmaterial auf und pfiff, während er mit einem Feuerstein Funken schlug. Nachdem der Zunder aufgeflammt war, saßen sie um das Feuer und ließen einen Schlauch mit Sommerwein herumgehen. Nur Dunkelstern zog es vor, ungesüßtes Zitronenwasser zu trinken. Garin erzählte angeregt die neuesten Geschichten aus der Plankenstadt an der Mündung des Greenblatt, wo die Weisen des Flusses mit den Karacken, Koggen und Galeeren von jenseits der Meerenge Handel trieben. Wenn man den Seeleuten Glauben schenken durfte, war der Osten voller Wunder und Schrecken. Eine Sklavenrevolte in Astapor, Drachen in Quart, die Pest in Yiti. Auf den Basiliskeninseln hatte sich ein neuer Seeräuberkönig erhoben und Hohe Baumstadt geplündert, und in Kohor hatten die Anhänger der Roten Priester einen Aufstand angezettelt und versucht, die Schwarze Ziege niederzubrennen.
»Und die Goldene Kompanie hat ihren Vertrag mit Myr gelöst, gerade als die Myrischen in den Krieg gegen Lys ziehen wollten.«
»Die Lyseni haben sie gekauft«, vermutete Silva.
»Schlau von den Lyseni«, meinte Drei, »schlau und feige.«
Ariane wusste es besser.
»Wenn Quentin die Goldene Kompanie hinter sich hat, unter dem Gold der bittere Stahl«, lautete ihr Schlachtruf. »Du wirst bitteren Stahl und mehr brauchen, Bruder, wenn du mich verdrängen willst.«
Ariane war an Dorne beliebt, Quentin hingegen nur wenigen bekannt. Daran konnte auch eine Söldnerkompanie nichts ändern. Sir Gerold erhob sich.
»Ich denke, ich gehe mal pissen.«
»Passt auf, wohin ihr den Fuß setzt«, warnte Drei. »Es ist schon eine Weile her, seit Prinz Oberyn den Vipern hier zum letzten Mal das Gift abgezapft hat.«
»Ah, ich wurde mit Gift von der Mutterbrust entdeckt.